schönen guten Morgen und willkommen zu unserer ersten Folge der Neuronews vom DGN im Rahmen unserer Roche-Nervennahrung-Podcast-Reihe. Mein Name ist Matthias Meurer, ich bin Chefarzt der Neurologischen Klinik am Klinikum Würzburg-Mitte und ich werde in den nächsten Tagen zusammen mit meiner Kollegin Professor Sarah Hoffmann von der Charité dieses Neuronews-Update vom DGN moderieren. Ja, herzlich willkommen zum Kongress-Update. Wir sitzen am 6.11., dem denkwürdigen Tag nach der US-Wahl, in unserer Aufnahmekabine, gucken beide relativ frustriert. Sarah Hoffmann sitzt mir gegenüber. Sarah, wie fühlst du dich nach dem Tag?
Oh, ich glaube, es ist das passiert, was viele befürchtet haben und keiner so richtig gehofft. Befürchte auch, dass wir das Ausmaß dessen, was heute passiert ist, erst retrospektiv in der Zukunft so richtig abschätzen können. Es sind keine guten Nachrichten, weder für die Demokratie noch für das Gesundheitssystem.
Also bei mir liegt grundsätzlich ein dunkler Schatten über dem Tag. Ja. Ich bin heute Morgen aufgewacht und dachte, das kann nicht wahr sein. Wie können Menschen so unvernünftig sein? Ich meine, es passt extrem gut. Ich meine, man muss ja sagen, der ganze DGN steht ja auch so ein bisschen unter einem gesellschaftspolitischen Aspekt, ja. Finde ich gut. Die Presidential Lecture diesmal war wirklich geprägt eigentlich von Fragen, die uns wahrscheinlich alle umtreiben. Heute noch mehr als vielleicht gestern noch.
Schon Wahnsinn, wie das zusammengefallen ist jetzt zeitlich.
Genau. Oh. Und im Endeffekt hatten wir ja als Festredner auf dem DGN Albrecht von Lucke, der tatsächlich darüber gesprochen hat, wie immun ist die Demokratie. Fand ich sehr, sehr passend. Also war auch was die Leute, glaube ich, gebannt gehört haben.
Was waren deine Key Messages aus diesem Vortrag?
Naja, ich glaube, erstmal war es natürlich eine Bestandsaufnahme und die Bestandsaufnahme war gruselig. Also die war letztlich natürlich so, dass wir das, was wir beide auch letztlich zum Ausdruck gebracht haben, nochmal gehört haben, dass sich die Welt ändern wird, dass wahrscheinlich nichts mehr so sein wird, wie es gestern war und dass das schon Auswirkungen hat auf das Leben von uns allen. Und ich glaube, das war das, was die DGN ja auch bezwecken wollte. Es hat Einfluss auf Wissenschaft, weil Wissenschaft und Demokratie, das hat er eigentlich sehr schön rausgearbeitet, gehören untrennbar zusammen. Wissenschaft kann sich nur entfalten, da wo demokratische Kultur herrscht, da wo Falschnachrichten sind, da wo letztlich auf den anderen nicht gehört wird, kann sich Wissenschaft nicht frei entfalten. Und das im Prinzip auch nochmal so als Bestandsaufnahme zu hören, hat einem vielleicht nochmal die ganze Dramatik des Tages vor Augen geführt. Ja. Und dann wurde eben auch letztlich das diskutiert und versucht, ja auch aus natürlich wissenschaftlicher Sicht, gefragt, wie kann man Abhilfe schaffen?
Ja. Ja, sehr richtig. Also was ich schon im Vorfeld sehr, sehr interessant war, dass insbesondere das JAMA wirklich sehr viele, sehr klare Warnartikel publiziert hat, in welche Richtung es gehen würde, wenn Trump die Wahl gewinnt. Das ist sowohl in der direkten medizinischen Versorgung als auch eben im wissenschaftlichen Bereich eigentlich nur Untergangsszenarien dann wirklich gibt. War eine eindeutige Positionierung. An so vielen Stellen gab es so viele eindeutige Positionierungen. Es hat offensichtlich nicht gereicht.
Ja. Und in der Diskussion ging es dann natürlich auch darum, was können wir als Wissenschaftler tun? Macht es Sinn, mehr in die Öffentlichkeit zu gehen, aus dem Elfenbeinturm herauszukommen, sagte Lars Timmermann. Ja. Das wäre wahrscheinlich notwendig. Natürlich auch mit der Gefahr, haben wir ja bei Christian Drosten auch gesehen, dass man sich natürlich auch dem Shitstorm der Öffentlichkeit damit aussetzt. Ja. Ist dir das so mal passiert, sowas?
Bislang nicht, wahrscheinlich war ich noch nicht exponiert genug, aber ja, es ist ja leider auch dieses gesellschaftliche Klima, das so sehr schnell mit Shitstorms, mit einfach Herausschneiden von Zitaten gearbeitet wird, ohne sie in den Kontext zu setzen, irgendwie so eine Empörungskultur entstanden ist, wo Leute sich in Silos und nur noch in ihren eigenen Bubbles befinden und gegenseitig Recht geben und dadurch der Austausch schwieriger wird, ja. Und ich muss auch sagen, ich finde das schon sehr mutig, wenn jemand so an die Öffentlichkeit geht, weil das heutzutage, glaube ich, unvermeidbar ist, dass man auch sehr viel Gegenwind bekommt. Auf der anderen Seite müssen wir uns positionieren, anders wird es nicht gehen.
Spürst du es in deiner Praxis, wenn du mit Patienten umgehst, dass da Misstrauen ist gegen das, was du sagst, was du vermitteln willst? Weil das war auch Thema in der Podiumsdiskussion.
Das ist eine gute Frage. Ich habe das Gefühl, ich werde immer detaillierter in der Aufklärung. Also tatsächlich, wenn es um verschiedene Therapieoptionen geht, die wir jetzt ja zum Beispiel mit meinem Schwerpunkt mit der Myasthenie haben, ich setze mich wirklich mit den PatientInnen hin und mache den PowerPoint-Slides patientengerecht und sage, das sind die Optionen, diese Wege können wir gehen und untermauere das wirklich immer mit den Daten, die wir haben, um die PatientInnen mitzunehmen. Ich weiß nicht, ob ich sagen würde Misstrauen, aber so eine gewisse Vorsicht und Naja, dieses, ich sag mal, dieses patriarchalische, der Arzt, die Ärztin sagt, wie es lang geht und der Patient, die Patientin folgen, das ist schon anders geworden. Das hat auch positive Aspekte an der Stelle, muss man sagen. Aber das ist, glaube ich, jetzt nochmal ein anderes
Ja,
Thema,
wobei
ne?
das ist das Schlimme.
Ja.
Eigentlich sind ja soziale Netzwerke, das Internet eher positive Entwicklungen, auch was jetzt Informationen angeht. Aber das Problem ist natürlich, dass es für viele doch so von falschen Informationen wimmelt, dass wir
Ja.
natürlich auch erstmal damit zu kämpfen haben, das Ganze wieder zurechtzurücken.
Ja, das
War natürlich
stimmt.
auch was, was die Kollegin von der Kognitionspsychologie sehr schön rausgearbeitet hat, dass sie gesagt hat, naja, wir müssen wahrscheinlich die Falschbotschaften auch irgendwie dann tatsächlich richtigstellen durch aber auch vernünftige und
Einordnung.
eben ja vernünftige Einordnung und eben auch wirklich verständliche Erklärung dessen, was eben wahr ist.
Ja.
Da sah sie unsere Rolle, wobei manchmal ist es in der Praxis ja wirklich nicht einfach, ne?
Es ist nicht einfach und da kommt ja dann noch hinzu erschwerend, dass solche Incentivierung, also ärztliche Gespräche, ja heutzutage in der Abrechnung also gar nicht sichtbar sind, ja, dass alles auf Diagnostik und Therapie ausgelegt ist und die Medizin ärztliche Betreuung, von der ich total überzeugt bin und eben solche dezidierten Aufklärungsgespräche zu machen oder sich zu kümmern und Vertrauen zu gewinnen, dass dafür immer weniger Zeit bleibt.
Ja, aber wir werden sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Auf jeden Fall kann man sagen, war die Presidential Lecture heute hoch und brandaktuell, ohne
Ja.
Frage. Es gab noch ein paar andere interessante Sachen. Da wollte ich auch natürlich mit dir gerne drüber sprechen. Ich war sehr begeistert eigentlich von der Session, die heute Morgen gelaufen ist, über die ja, Organspende und die neue Diskussion, die sich auftut, ist ja auch teilweise durch die FDP da im Bundestag
Ja.
exponiert worden, eben die Organentnahme nach dem Herzstillstand. Ich hatte zuerst, ich weiß nicht, wie es dir ging, gedacht, man braucht die Diskussion. Ich weiß nicht, wie ist es bei euch?
Ich hatte diese sehr, sehr schöne Dokumentation auf der ARD zum Thema Organspende gesehen. Die kann ich wirklich sehr empfehlen, wo Organempfänger auch die ärztliche Perspektive dargestellt wird. Auch die Charité ist repräsentiert mit Farid Salih, der ja auch gesprochen hat
Genau, der hat gesprochen, ja.
in dem Symposium. Und da wurde das schon andiskutiert und insbesondere der Konflikt, dass wir in Deutschland bei dem Hirntod sind, als sehr, sehr strenges Kriterium. Auf der anderen Seite aber Spenderorgane aus anderen Ländern, wo auch der Herztod als Kriterium für eine Organspende gilt, dass wir diese Organe annehmen. Das ist natürlich, das kann man schon, ein Spannungsfeld, ne?
Ja,
Das
es ist ein
kann man
Spannungsfeld. Ich
diskutieren.
muss sagen, ich war von dem Vortrag von Farid Salih wirklich tief beeindruckt. Er hat das wirklich gut dargestellt, weil er einerseits eben das Bedürfnis der
Ja.
Organempfänger eigentlich skizziert hat, dann aber auch das der Spender. Also hat sicherlich ein interessantes Beispiel gebracht von einer Patientin, die eben nicht als Hirntod zu erklären ist, aber sicherlich nicht mehr so gelebt hätte, wie sie es wollte. Und ihr Wille, das war auch Organe zu spenden. Und letztlich natürlich die Frage gestellt hat, ist das ethisch, moralisch vertretbar, dieser Wunsch? Und ehrlicherweise, ich glaube, keiner in dem Raum hätte das verneint, ja, dass es eben ethisch und moralisch vertretbar ist, dass diese Frau auch ihre Organe nach Ableben, auch wenn es nicht den Kriterien des Hirntodes entspricht, spenden darf.
Ja,
Und das
absolut.
war wirklich was, was, denke ich, auch den Raum bewegt hat, diese Diskussion und diese Frage. Also ich fand das hochinteressant. Und Farid Salih hat eben gesagt, letztlich ist es ja auch für die Beteiligten, also den Patienten, der den Willen äußert, der möchte spenden, für die Angehörigen, die vielleicht dann in dem Tod noch irgendwo Sinn sehen.
Ja.
Das Abschiednehmen muss natürlich auch gewährleistet sein für die Patienten. Und Abschiednehmen im OP, wenn man sozusagen nur so eine kurze No-Touch-Zeit hat, ja, der Patient sich im Sterbeprozess befindet, man dann eigentlich nur noch kurz abwartet, dass das ja sehr problematisch ist. Das war so ein bisschen der Punkt, der gemacht wurde.
Ja, das ist auch nachvollziehbar. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele Krankheitsbilder, die einfach wirklich auch mit einem plötzlichen Ableben einhergehen, ohne dass man Abschied nehmen kann in so einer Konstellation.
Ja, und da war total interessant. Sie hatten da noch einen Kollegen aus der Schweiz
Ja.
zugeschaltet. Der war zwar nicht so gut zu verstehen, aber das war, als er zu verstehen war, da hat er noch mal so praktisch gezeigt, wie das in der Schweiz letztlich abläuft mit diesen Maßnahmen sehr, sehr gut geregelt. Ich fand es ein bisschen gruselig, muss man sagen, wie man so gesehen hat, junger Mann, 18 Jahre, der auch nicht Hirntod erklärt worden ist, der aber auch als Spender dann in Frage kam, nach Schweizer Recht auch vollkommen in Ordnung. Wie dann eben so die Lebenskurven dann zu Ende gingen und wie man dann eben auch gesehen hat, das muss wohl die Zeit gewesen sein, wo man da auch Abschied genommen hat. Von der Vorstellung her tatsächlich so ein bisschen ungewöhnlich für uns. Auf der anderen Seite, das war auch in der Diskussion drin, man hat halt gesagt, eigentlich ist es ja das Konzept, was dem Menschen vielleicht viel näher liegt, ja, dass das Herz aufhört zu schlagen und man hat
Ja.
dann eben auch die Gelegenheit, da letztlich jemanden für tot zu erklären. Vielleicht
Ja.
fast normaler als jetzt das Hirntodkonzept. Ein
Und dann diesen
bisschen.
langen Prozess, der ja auch manchmal in Schleifen wiederum läuft, was auch zehrend sein kann, das kann ich mir schon auch vorstellen. Und wir sehen ja, dass die Spenderzahlen nicht wirklich hochgehen in Deutschland, ja, trotz eben Aufklärungskampagnen. Wir haben den Schritt Richtung Widerspruchsregelung einfach nicht geschafft bislang. Ich hoffe, er wird irgendwann gegangen, weil ich auch glaube, dass das bei den allermeisten, die einfach sich nicht mit diesem Thema beschäftigen wollen, aber die prinzipiell, wenn es diese Regelung gibt, auch nicht aktiv widersprechen werden. Und ich glaube, wir sind in diesem, ich sag mal so, jeder, also vielleicht haben viele eine gewisse Hemmschwelle, sich damit zu beschäftigen und sich zum Spender, Spenderin zu erklären. Auf der anderen Seite, wenn man selber in der Position ist, ein Spenderorgan zu brauchen oder vielleicht einen Familienangehörigen betrifft, ich glaube, dann ist die Hemmschwelle auf einmal nicht mehr so groß und ich glaube, das muss in bessere Relation gesetzt werden.
Also ich kann nur sagen, ich hatte das zuerst so als Randdiskussion wahrgenommen, dachte, braucht man jetzt nicht unbedingt. Die Session hat mich jetzt da komplett eigentlich nochmal umgestimmt, dass ich denke, gut, das löst jetzt zwar nicht das Dilemma, dass wir zu wenig Organe haben, aber es ist zumindest eine faire Erweiterung, über die wir auch im
Ja.
europäischen Kontext nachdenken müssen.
Ja.
Und wie du sagst, letztlich müssten wir uns natürlich politisch mit der Widerspruchslösung irgendwie auseinandersetzen, auch beschäftigen.
Ja.
Aber lass uns mal von diesen unerfreulichen Themen weggehen, auch wenn es vielleicht zum heutigen Tag gut passt, dass wir noch mal etwas über Kernneurologie sprechen. Myasthenia gravis, ich meine dein Feld. Was gibt's Neues?
Ja, also ich muss natürlich sagen, ich bin jetzt nicht ganz neutral, weil ich war Teil des Symposiums, aber wir hatten eigentlich ein schönes Symposium zu dem Stand, wo sind wir jetzt? Und da muss man ja auch sagen, da waren die letzten Jahre der DGN, da war wirklich jedes Jahr was Neues verfügbar. Und so geht's weiter. Wir haben den aktuellen Stand zusammengefasst, aber eben auch einen Blick in die Zukunft geworfen. Und was ja auch schon, das begann auch schon in der letzten DGN, nimmt jetzt aber immer mehr Form an, sind wirklich die KT-Zelltherapien, die jetzt eben aus der Hämatologie, Onkologie immer weiter in den Autoimmunbereich kommen, was auch gut so ist. Die Rheumatologen, wie so oft, sie gehen den ersten Schritt und wir NeurologInnen ziehen danach.
Darf ich kurz dazwischenhaken? Ich meine, Einar Gigya hat ja so einen Fall gehabt, Ralf Gold
Genau.
hatte, glaube ich, einen Fall in Bochum.
Ja.
Wie viel sind es denn jetzt so in Deutschland? Über was spricht man im Moment?
Also bei der reinen Myasthenie müssten es drei sein. Es gibt dann aber auch Myasthenie und LEMS-Overlap. Es gibt jetzt schon Autoimmunenzephalitis-Fälle, die alle, noch nicht alle publiziert sind, aber wenn man sich dann die Daten oder auf Symposien die Fallpräsentationen anguckt, sind die spektakulär. Also anders, glaube ich, kann man es gar nicht zusammenfassen. Mein Plädoyer ist immer zu sagen, das sind Einzelfälle. Man weiß immer nicht, was nicht publiziert ist. Natürlich sind wir auch, das ist Teil dieser gesellschaftlichen Entwicklung. Spektakuläre Stories lassen sich besser publizieren als, sagen wir, Treatment Failures oder hohe Nebenwirkungsraten. Also die Daten sind ja sehr, sehr vielversprechend, aber wir brauchen unbedingt weitere Studien für eine Anti-CD19-KT-Zell-Therapie. Läuft jetzt ein Trial. Phase 2 in den USA und in Deutschland. Die Anti-BCMA-KT-Zelltherapie, die ist Mitte dieses Jahres publiziert und die macht auch wirklich Mut. Das ist dann nicht nur eine einmalige Infusion, sondern sechsmalig und braucht aber keine vorherige Chemotherapie. Also das ist so ein bisschen
Ist
die Abwägung,
auch,
höherer Aufwand, aber
ja.
wir keine Chemotherapie zuvor.
Naja, grundsätzlich muss man ja sagen, sind ja die Ergebnisse schon sehr ermunternd. Auch wenn man
Absolut.
in den Lupus guckt, also da sind jetzt
Ja.
schon viele, viele Patienten behandelt worden. Und ich finde, die Myasthenie ist ja eigentlich eine optimale Erkrankung auch für den Ansatz, ne?
Ja, genau.
Muss man ja sagen. Jetzt hört man ja auch immer von diesen mit
KA.
2A, ja, genau, mit
Ja,
den antigenspezifischen. Wie sieht's da aus? Vielleicht kannst du dazu nochmal ein Wort verlieren.
da sind wir noch nicht so weit sozusagen, aber das ist zum Beispiel im Myasthenie-Bereich sowohl für den Acetylcholin-Rezeptor-Antikörper-positiven Status als auch für den Musk-Antikörper-positiven Status, zumindest, ich sag mal, in der präklinischen Testung mit auch da vielversprechenden präliminären Daten.
Und so, wie sieht's mit den Nebenwirkungen aus? Also generell, man hat ja immer Angst vor Zytokinen,
Release-Syndrom und
Release-Syndrom,
den ICANS,
ICANS.
ja.
War da irgendwas an?
Also an ICANS gab es bislang nicht, weder bei BCMA noch bei Anti-CD19-KT. Es gab ein CRS Grad 2 bei einer Patientin, aber auch das konnte gut beherrscht werden. Und Zumindest sind jetzt so die Langzeitdaten so, dass viele PatientInnen dann auch mit weniger bis gar keiner Therapie in der Remission sind. Aber auch da, glaube ich, müssen wir abwarten, wie der Langzeitverlauf ist. Ist ja sehr interessant, warum sehen wir dieses ICANS nicht, ne? Und die Theorie dahinter ist, dass eben die Zellmasse, die adressiert wird, bei den Autoimmunerkrankungen natürlich deutlich
Ja.
geringer ist als in den
Das
hematologisch-onkologischen
ist ja
Bereichen.
eigentlich das, was man immer gesagt bekommt, dass es
Ja.
doch differente Erkrankungen sind und vielleicht deswegen auch nicht unbedingt eins zu eins übertragbar. Wie sieht es denn so bei den, ich sag mal, jetzt konventionellen Dingen aus, die gar nicht so konventionell sind, mit C5-Blockade und FcRn-Rezeptorblockade? Gibt es da irgendwelche interessanten Neuigkeiten? Da geht es ja auch so ein bisschen um Head-to-Head, was ist wann, war, wie besser?
Ja, Head-to-Head gibt es nicht. Ich glaube, das wird auch in so einer,
Wahrscheinlich nicht, ne?
das muss aus Real-World-Daten gespeist werden.
Aber ihr seid doch die Könige der Real-World-Daten an der Charité,
Ja,
oder?
genau. Wir geben uns Mühe, wobei das mit der Datenqualität dann natürlich auch manchmal herausfordernd ist. Aber es wird ein neuer FcRn-Blocker kommen mit Nipocalimab nächstes Jahr wahrscheinlich. Also zur nächsten DGN wird er wahrscheinlich auch schon verfügbar sein mit einem fixen statt zyklischen Therapieregime. Bei C5 ist gerade nicht wirklich direkt was vor der Tür, aber ich glaube, was wirklich noch erwähnenswert ist, jetzt nicht Anti-CD19-CAR-T, aber Anti-CD19-Therapie mit Inebilizumab. Der MINT-Trial war positiv und auch da, denke ich, werden wir dann schon nächstes Jahr neue Erfahrungen mit haben.
Vielleicht noch Patientenpräferenzen. Also ich meine, da habt ihr auch wahnsinnig viel Erfahrung. Was wird denn am besten laufen oder worauf wird es rauslaufen? Also was läuft am besten? Ich meine, wir haben jetzt ja unglaublich viele Galeniken auch zur Auswahl,
Ja.
von täglich bis sagen wir mal, zweimonatlich.
Absolut.
Was bevorzugen eure Patienten oder
PatientInnen.
was bevorzugt ihr für eure Patienten?
Ja, also das ist ja wirklich die Herausforderung, dass das Label für die allermeisten gleich ist, ne?
Hm.
Generalisierte Myasthenie-Acetylcholinrezeptor-Antikörper positiver Status, dann hat man C5 versus FcRn. Ich kläre immer für beides auf. Mein Motto ist, the physician informs, the patient decides. Natürlich geguided bei Rückfragen. Also man kann es jetzt nicht nur als Monolog da lassen und der Patient muss sich entscheiden. Aber so mein Bauchgefühl sagt mir, anders als in den USA übrigens, die haben einen ziemlichen Anti-C5-Schwerpunkt, hat man das Gefühl, aber dass die FcRn-Inhibitoren, wenn man ein bisschen schneller starten kann, weil man nicht die Impfvorbereitung braucht, auch das wieder ein
Ja.
gesellschaftliches Thema. Die Impfskepsis hat ja seit Corona jetzt auch nicht abgenommen, dass man da schneller starten kann. Aber wir haben Switcher auch in die eine oder in die andere Richtung. Sowohl von C5 auf FcRn bei Therapieversagen als auch andersrum. Wir sehen bei Ravulizumab ein größeres Wearing Off im Vergleich zu Eculizumab. Das heißt, wir switchen auch tatsächlich in Class von Ravulizumab auf Eculizumab oder Zilucoplan als tägliche SC-Injektion. Und mein Gefühl ist, dass insbesondere die jungen Frauen, die sind immer sehr auf Autonomie bedacht. Und die mögen sehr gerne Selbstinjektionen, weil es eben mit weniger medizinischen Kontakten verbunden ist.
Also hat alles so ein bisschen seinen Platz,
Ja,
ne?
unbedingt, ja.
Ja.
Wie ist es für dich? Welche großen Themen sind für dich heute noch angeklungen?
Naja, der Tag ist ja noch jung sozusagen gewesen, aber ich war noch beim Schlaganfall mit dabei und habe mir da die Updates angehört. Fand ich eigentlich auch sehr interessant. Martin Körmer hat einen sehr schönen Zusammenfassungsvortrag über Tenekteblase gehalten. Ich meine, da ist jetzt noch so ein bisschen natürlich der Preis, vielleicht der Hinderungsgrund umzustellen, aber letztlich muss man sagen, nach all dem, was wir wissen an Studiendaten, was er auch präsentiert hat und auch von der Einfachheit her, einfache Bolusgabe,
Ja.
gerade für Drip und Chip, was ja für mich jetzt auch in meiner Klinik relativ entscheidend ist, wird da wahrscheinlich kein Weg dran
Es wird
vorbeigehen.
kommen,
Ja.
ne?
Spannende letztlich Vorträge auch über wie geht man um bei Thrombektomie bei großen Schlaganfällen. Also da ging es auch darum, wann sollte man eigentlich noch letztlich einsteigen, Leute zu thrombektomieren. Das fand ich letztlich auch nochmal die Diskussion über den Aspect-Score, wann kann man oder wann sollte man nicht, wann könnte man es machen, welche Risikofaktoren muss man beachten im Kontext. Sehr spannend. Und dann Walter Fallstifter hat nochmal über Lyse unter NOAC-Therapie gesprochen,
Ja,
was ja auch ein extrem relevantes Thema ist.
hochrelevant,
Wie
ja.
macht ihr es? Würdest du lysieren unter? Ich gebe dir dann die Antwort aus dem.
Wir sind tatsächlich, also wenn klar ist, dass eingenommen würde, nein, dann lysieren wir nicht in der klinischen
Ja, und
Praxis.
da hat sie Daten gezeigt, wo man eigentlich sagen kann, wahrscheinlich kann man gefahrlos lysieren. Also nicht nur, dass es von der Theorie her vielleicht auch so ist, dass sogar NOAC protektiv sein könnte auf mikrovaskulärer Ebene, dass es vielleicht sogar Gefäßwände beschützt, sondern sie hat auch eigentlich Daten gezeigt, die suggerieren, dass es wahrscheinlich sogar gefahrlos möglich ist, wenn da kurzfristig vorher eine Einnahme ist. Ich meine, sie sagte auch, es gibt jetzt natürlich leitlinienmäßig da keine Anhaltspunkte, muss jedes Stroke-Unit für sich entscheiden. Aber das war wirklich dementsprechend schon ein sehr wichtiger praktischer Hinweis.
Und sie lebt das in der klinischen
Sie lebt
Praxis
das
auch
und sie
so.
hat dadurch, also sie hat es an ihren eigenen Daten gezeigt, 25 Patienten mehr lysiert im letzten Jahr.
Oh.
Und es sind ja 25 Einzelschicksale, wo schon eventuell doch ein besserer Outcome als Versprechen dahinter steht,
Ja,
ne?
und je nachdem, was man für ein Einzugsgebiet hat, ist das halt auch wirklich so, so häufig, ne, dass
Ja.
DOACs an Bord sind.
Also von daher eine hochrelevante Session, die
Ja.
mir wirklich Spaß gemacht hat,
Ja.
wie eigentlich auch alles heute, inklusive unser Kongress-Update, was wir geliefert haben. Ich glaube, wir sind am Ende. Wir wollen auch nicht zu sehr langweilen für den Tag und sagen deswegen, glaube ich, Tschüss vom DGN Berlin und freuen uns auf die nächste Session.
Bis morgen. Tschüss.
Ja, das war die erste Episode unserer täglichen Neuronews-Update-Folge aus Berlin. Wahrscheinlich heute etwas politischer, weil es war ja wirklich auch ein ja, historischer Tag, der 6.11., an den wir uns wahrscheinlich noch alle erinnern werden. Sie finden die Neuronews sowie alle weiteren Nervennahrung-Episoden auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Apple, Spotify, Google und Co. Wenn Ihnen das gefallen hat, empfehlen Sie es gerne an Ihre Kollegen weiter. Wir freuen uns auf die nächste Folge am morgigen Tag.